Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Dazu heißt sie Rainer Brandes. Herzlich willkommen. Minneapolis, Detroit, New York, Washington, Atlanta. Die Proteste gegen weiße Polizeigewalt breiten sich in den USA immer weiter aus und leider auch massive Gewalt. Dafür hat die Bürgermeisterin von Atlanta, Keisha Lance Bottoms, kein Verständnis.
So what I see happening on the streets of Atlanta is not Atlanta. So if you love this city, if you care about this city, then go home.
Das sei nicht Atlanta, sagt die Bürgermeisterin. Und dann, wenn Sie diese Stadt lieben, wenn Ihnen etwas an dieser Stadt liegt, dann gehen Sie heim. Minnesota mobilisiert jetzt die Nationalgarde. Wir berichten gleich aus den USA. Und dann blicken wir auf die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie. Die EU-Kommission und die Bundesregierung haben sich auf ein Rettungspaket für die Lufthansa geeinigt. Donald Trump kündigt die Zusammenarbeit mit der Weltgesundheitsorganisation auf. Und das umstrittene Kohlekraftwerk Datteln 4 im Norden des Ruhrgebietes geht ans Netz. Leiser Abschied, später Start, Berlin-Tegel wird geschlossen und der BER wird eröffnet. Darum geht's im Hintergrund ab 20 vor 7. Ein weißer Polizist tötet einen offensichtlich ungefährlichen Afroamerikaner in Minneapolis. Das war der Auslöser für die Proteste gegen rassistische Polizeigewalt. Inzwischen protestieren Menschen in den gesamten USA. Aber einige verwüsten ganze Stadtviertel, zünden wahllos Geschäfte und Autos an. Schon sind die ersten zwei Toten zu beklagen. Aus Washington, Julia Kastein.
In der Nacht hatte der Gouverneur von Minnesota, Tim Walz, fast noch gebettelt. Ihr müsst nach Hause gehen.
You need to go home. You need to go home.
Am Vormittag klang das ganz anders. Mit scharfen Worten verurteilte der Demokrat die Ausschreitungen der vergangenen Nächte.
The situation in Minneapolis is no longer in any way about the murder of George Floyd.
Mit dem Mord an dem Afroamerikaner George Floyd habe das nichts mehr zu tun. Dies sei der Versuch, die Zivilgesellschaft anzugreifen, Angst zu verbreiten und die großartigen Städte im Land zu zerstören.
It is about attacking civil society. Instilling fear and disrupting our great cities.
Walz machte außenstehende Kräfte für die Eskalation verantwortlich. 80% der Gewalttäter kämen nicht aus dem Bundesstaat. Sie seien gut organisiert und, wie der Gouverneur einräumte, taktisch den Sicherheitskräften bislang überlegen gewesen. Deshalb, so Walz, habe er nun die komplette Nationalgarde seines Staates mit 13.000 Soldaten mobilisiert. Zum ersten Mal seit 164 Jahren.
I'm authorizing to fully mobilize the Minnesota National Guard, an action that has never been taken in the 164-year history of the Minnesota National Guard.
Der Gouverneur warnte, dass die Lage weiter eskalieren könnte. Genau darauf hätten es die gewalttätigen Protestierer angelegt. Sie wollten die mediale Aufmerksamkeit und seien auch bereit, Tote in Kauf zu nehmen. Ähnlich verzweifelt klang schon in der Nacht auch die Bürgermeisterin von Atlanta, Keisha Lance Bottoms. Auch in ihrer Stadt waren die zunächst friedlichen Proteste in Gewalt umgeschlagen. Ein Polizeiauto wurde angezündet, der Eingangsbereich des Senders CNN belagert und komplett mit Graffiti beschmiert. Der Giftshop eines Museums und viele weitere Geschäfte wurden geplündert.
This is not a protest. This is not in the spirit of Martin Luther King Jr. This is chaos.
Mit dem Vorbild von Martin Luther King habe all das nichts mehr zu tun. Das sei kein Protest, sondern nur Chaos, so Bottoms. Der Gouverneur von Georgia verhängte den Ausnahmezustand, genau wie sein Kollege in Oregon. In der dortigen Hauptstadt Portland hatten Demonstranten zuvor ein Gerichtsgebäude angezündet. Auch mindestens zwei Tote gab es. In Detroit wurde ein 19-jähriger Demonstrant aus einem vorbeifahrenden Auto heraus erschossen. In Oakland, Kalifornien, ein Sicherheitsbeamter, der ein Bundesgebäude schützen sollte. US-Präsident Trump bekam den Frust der Demonstranten hautnah zu spüren. Am Abend wurde das Weiße Haus stundenlang von Demonstranten umlagert. Vorübergehend durfte niemand das Gebäude verlassen. Der Präsident bedankte sich am Morgen wie üblich in 4 ausführlichen Tweets. Die Sicherheitskräfte dort hätten einen tollen Job gemacht. Er habe sich nicht sicherer fühlen können. Zum Auslöser der Proteste äußerte sich Trump nicht. Anders sein Herausforderer Joe Biden.
The original sin of this country still stains our nation today.
Die Erbsünde der Sklaverei beschmutze das Land bis heute, so der ehemalige Vizepräsident in einer Videobotschaft. In Wochen wie diesen werde klar, dass die USA eine offene Wunde hat. die könne man nicht ignorieren, genauso wenig wie den Hilferuf von George Floyd. Ich kann nicht atmen.
I can't breathe.
Die Unruhen in den USA nach der Tötung eines Afroamerikaners durch die Polizei eskalieren weiter, Julia Kastein berichtete aus den USA. Auf einmal ging es dann doch schnell. Noch am Mittwoch wollte die Lufthansa das Rettungspaket nicht akzeptieren, weil die EU-Kommission ihr wichtige Landeslots wegnehmen wollte. Gestern am späten Abend kam dann aber doch die Einigung. Wie das möglich wurde, erklärt unser Börsenkorrespondent Mischa Erhardt.
Mit der Einigung zwischen Berlin und Brüssel ist ein wichtiger Schritt gemacht, die Fluggesellschaft durch staatliche Milliardenhilfen am Himmel zu halten. Der Konzernvorstand hat den Auflagen zugestimmt und verweist darauf, dass die Zusagen im Vergleich zu früheren Plänen der EU-Kommission verringert worden sind. Nun soll die Lufthansa also den Wettbewerbern in Frankfurt und München jeweils die Stationierung von 4 Flugzeugen überlassen, mitsamt zugehörigen 24 Start- und Landerechten.
Ich denke, die Lufthansa kann mit dem Kompromiss gut leben. Der Vorstand hat bereits zugestimmt. In der Vergangenheit wurde auch davon gesprochen, dass die Flotte der Lufthansa sowieso verkleinert werden sollte. Dann wäre es sowieso schwierig gewesen, die aktuellen Slots halten zu können, weil man die eben zu 80% nutzen muss.
Sagt Yvonne Ziegler. Sie ist Professorin an der Hochschule für angewandte Wissenschaften in Frankfurt und forscht im Bereich Luftverkehrsmanagement. Ein Grund für den strengen Blick der Kommission ist die Form des Rettungspaketes für die Lufthansa. So hat Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager betont, dass es einen Unterschied mache, ob Fluggesellschaften nur staatliche Kredite bekämen, wie in Frankreich oder Italien, oder der Staat einen Einstieg plant, wie im Fall der Lufthansa. Kern des Rettungspaketes ist nämlich eine Beteiligung des Staates in Höhe von 20% am Unternehmen. Droht eine Übernahme, ist diese Beteiligung auf eine Sperrminorität von 25% und einer Aktie erweiterbar. Auch die Tatsache, dass die Lufthansa durch die Air Berlin-Pleite ihre Position im europäischen Flugmarkt ausbauen konnte, dürfte beim strengen Blick aus Brüssel eine Rolle gespielt haben.
Wenn man sich halt anschaut, wie die Lufthansa in den letzten Jahren sich entwickelt hat, muss man eben auch sagen, dass sie gerade innerdeutsch sehr dominant geworden ist. Von daher kann ich schon verstehen, dass die EU da genau hinschaut und eben auch nach wie vor Wettbewerb im deutschen Markt haben möchte und deshalb eben dieses Zugeständnis der Lufthansa abgerungen hat oder des deutschen Staat.
Kritik an den Auflagen der EU-Kommission kam in den vergangenen Tagen von den Gewerkschaften. Durch die Abgabe der Slots drohe Konkurrenz durch Billig-Airlines wie Ryanair, was Lohndumping Vorschub leiste. An dem gesamten Rettungspaket für die Lufthansa kritisieren Gewerkschaften, dass die Bundesregierung es im Zuge des Rettungspaketes versäumt habe, auf Beschäftigungssicherung zu pochen.
Wir bedauern sehr, dass in dem aktuell beschlossenen Paket keine klaren Bedingungen zum Arbeitsplatzerhalt und zur Einkommenssicherung verankert sind. Und es wäre aus unserer Sicht dringend notwendig gewesen, dass, wenn staatliche Hilfen und damit auch Steuergelder in diesen Höhen zur Verfügung gestellt werden, auch klare soziale Standards mit einfließen.
Ob das Rettungspaket nun aber so kommt, wie geplant, steht noch nicht fest. Denn nun muss nach dem Vorstand auch noch der Aufsichtsrat der Lufthansa dem Kompromiss mit der EU-Kommission zustimmen. Und dann müssen auch die Aktionäre auf einer außerplanmäßigen Hauptversammlung die Ausgabe neuer Aktien beschließen, die der Bund dann über den Wirtschaftsstabilisierungsfonds kaufen kann. Und schließlich prüft nun auch noch die EU-Kommission selbst das Rettungspaket für die Lufthansa im Ganzen.
Die Lufthansa einigt sich mit der EU-Kommission, Mischa Erhardt berichtete. Was werden wohl die Verschwörungstheoretiker dazu sagen? Bundesverkehrs- und Digitalminister Andreas Scheuer plant den Ausbau des 5G-Netzes für schnelles mobiles Internet mit 5 Milliarden Euro. Und Sie wissen ja, laut den Aluhutträgern verbreiten die 5G-Sendemasten das Coronavirus. Egal, das mit den 5G-Netzen ist ja auch nur ein kleiner Baustein, mit dem die Bundesregierung die Wirtschaft wieder ankurbeln will. Am Dienstag wird das alles bei einem Koalitionsausschuss besprochen. Aber erstmal dankt die Bundeskanzlerin uns allen. Stefan Detjen berichtet.
In einer Videobotschaft auf der offiziellen Website Bundeskanzlerin dankt Angela Merkel für die Bemühungen der Bürgerinnen und Bürger. Gemeinsam sei es gelungen, die Ausbreitungskurve der Epidemie abzuflachen. Wir haben diese Prüfung bisher recht gut bestanden, sagt die Kanzlerin.
Es ist jedenfalls großartig, wie sorgfältig, fast liebevoll Schutz- und Hygienekonzepte für Geschäfte, Büros, Restaurants, kulturelle Einrichtungen, Schulen, Kitas, Gottesdienste und vieles mehr entwickelt werden.
Wer jetzt aber glaube, die Gefahr sei in Wahrheit nie so groß gewesen, täusche sich. Was für ein Irrtum, sagt Merkel. Zugleich erinnert sie an anhaltende Belastungen.
Ich denke vor allem an Eltern und Kinder. Solange Kitas und Schulen nicht wieder ganz geöffnet sein können, muss vieles auf einmal zu Hause stattfinden. Unterricht online, die Arbeit der Eltern, das Familienleben, das zehrt an allen.
In der kommenden Woche will Merkel mit den Spitzen ihrer Regierungskoalition über neue, gigantische Hilfen für die Wirtschaft beraten. Es dürfte das größte Konjunkturpaket in der Geschichte der Bundesrepublik werden, das am Dienstag im Koalitionsausschuss geschnürt werden soll.
Die Kunst wird sein, das so zu tun, dass wir damit gleichzeitig Innovation und nachhaltigem Wirtschaften einen Schub geben. Dass wir auch auf Zukunftsfeldern stark werden.
Im Vorfeld des Treffens wird in Berlin an diesen Pfingsttagen gerechnet, Forderungen werden erhoben oder zurückgewiesen, Verteilungskämpfe im Zeichen der Corona-Krise und der Bemühungen des Staates, die ökonomischen Folgen zu mildern. Offen etwa die Frage, ob und wie die Automobilbranche gestützt wird. Die Lobby der Industrie macht seit Wochen Druck auf Kanzleramt und Wirtschaftsministerium. Im Schulterschluss mit den Ministerpräsidenten der Hauptstandorte in Baden-Württemberg, Bayern, Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen. Regierungschefs von Grünen, CSU, SPD und CDU im Schulterschluss mit Gewerkschaftern gegen Parteifreunde, Umweltverbände, Mittelstandsvertreter. Ralf Brinkhaus, Vorsitzender der CDU-CSU-Bundestagsfraktion und der Chef der Mittelstandsvereinigung der Unionsparteien, Carsten Linnemann, sprechen sich in Interviews erneut gegen Kauf- oder Abwrackprämien für Autos aus. Quer durch die Unionsparteien verläuft auch die Diskussion um die Entlastung der Kommunen. Bundesfinanzminister Olaf Scholz will das Konjunkturpaket auch nutzen, um die alte Forderung der SPD nach einer Übernahme von Altschulden überlasteter Kommunen umzusetzen. Im Deutschlandfunk erhält er dafür heute Morgen auch Unterstützung aus der CDU. Armin König, Bürgermeister von Illingen im Saarland, lässt dabei auch seiner Frustration über die eigene Parteispitze freien Lauf.
Ich bin da schon ein bisschen enttäuscht darüber, dass man zwar zuhört, dass man aber ablockt. Und ich wünsche mir schon ein Machtwort der Kanzlerin. Und ich bin ein bisschen enttäuscht auch über meine Parteivorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer.
Die Kommunen seien systemrelevanter als die Autoindustrie oder die Lufthansa, die jetzt ebenfalls mit Bundesmitteln gestützt werden soll. Städte und Gemeinde aber seien vom Bund in der Vergangenheit überlastet worden, klagt der CDU-Kommunalpolitiker. Milliardensummen aus dem Konjunkturpaket sollen in den Ausbau von Verkehrs- oder Kommunikationsinfrastruktur gehen. Ein Papier aus dem Verkehrsministerium, über das das Redaktionsnetzwerk Deutschland heute berichtet, listet Investitionen in Höhe von insgesamt 28 Milliarden Euro für Straßen- und schnelle Mobilfunknetze auf.
Wer bezahlt den wirtschaftlichen Wiederaufbau? Stefan Detjen hat die Diskussion zusammengefasst. Und in seinem Bericht haben wir ja schon Angela Merkel gehört, wie sie gesagt hat, sie denke vor allem an die Kinder, die nicht zur Schule und in die Kita könnten. Bundesbildungsministerin Anja Karliczek denkt nicht nur, sie fordert jetzt in der Rheinischen Post einen vollen Unterricht im kommenden Schuljahr. Dirk Rodenkirch.
In der jetzigen Corona-Ausnahmesituation müssten alle Möglichkeiten mobilisiert werden, um wieder verlässlichen Unterricht anzubieten, so die Bildungsministerin. Der Schulbetrieb müsse mit einer Mischung aus Präsenz- und Digitalunterricht wieder umfassend laufen. Laut Karliczek könnten die Schulen die Sommerferien nutzen, um mehr Räume zum Unterrichten zu schaffen, etwa indem sie Container aufstellen. Die CDU-Politikerin schlug außerdem vor, Lehramtsstudierende einzusetzen, um Lehrer an Schulen zu entlasten. Die Ministerin warnte in der Zeitung davor, dass sich die Chancenungleichheit im Schulsystem durch den Corona-Shutdown weiter verschlimmert, weil Kinder, die zu Hause unterrichtet werden müssen, vielleicht nicht richtig unterstützt werden. Auch die Vorsitzende der Kultusministerkonferenz, die rheinland-pfälzische Bildungsministerin Stefan Hubich, hatte gesagt, sie halte es für möglich, nach den Sommerferien in allen Bundesländern zu normalem Schulbetrieb zurückzukehren. Anfang nächster Woche sollen demnach die Länderminister darüber beraten.
Dirk Rodenkirch berichtete. Mitten in der Corona-Pandemie macht jetzt US-Präsident Donald Trump seine Drohung wahr. Er hat die Zusammenarbeit mit der Weltgesundheitsorganisation WHO aufgekündigt. Die EU-Kommission und auch Bundesaußenminister Heiko Maas fordern Trump zwar auf, diese Entscheidung zu überdenken, doch ob er darauf eingehen wird, ist völlig offen. Aus Zürich berichtet Dietrich Karl Meurer.
Schon vor Wochen hatte Washington damit gedroht, die Beitragszahlungen an die Weltgesundheitsorganisation einzustellen. Dann zum Jahrestreffen der WHO hatte der US-Präsident mit einem Brief nachgelegt. Er gab der Organisation 30 Tage, um Reformen einzuleiten. Doch vor Ablauf der Frist machte Donald Trump nun ernst und sagte: Wir werden heute unsere Beziehungen mit der Weltgesundheitsorganisation beenden und das Geld umlenken auf andere dringende globale Bedürfnisse im Bereich der öffentlichen Gesundheit. Und weiter, die WHO habe die geforderten Reformen nicht eingeleitet. Die Weltgesundheitsorganisation hatte gerade erst zwei große neue Projekte verkündet, die durchaus als Reformen gewertet werden könnten. Die Gründung einer Stiftung, die die Finanzierung der WHO unabhängiger machen soll, und eine Plattform, auf der Wissen rund um den Kampf gegen Covid-19 international solidarisch geteilt werden soll, von Formeln für Impfstoffe und Medikamente bis hin zur Technologie für medizinische Güter, etwa Beatmungsmaschinen. Der US-Präsident warf der in Genf ansässigen Organisation erneut vor, sie habe zusammen mit China die Welt über den Ausbruch des neuartigen Coronavirus getäuscht. Die Regierung in Peking habe die WHO unter Druck gesetzt. Tatsächlich gab und gibt es im Zuge der Covid-19-Pandemie zwischen der Weltgesundheitsorganisation und China eine enge Zusammenarbeit. Die Gesundheitsexpertin Maike Voss von der Stiftung Wissenschaft und Politik sagt, es sei extrem wichtig, dass in einer Gesundheitskrise die Informationskanäle offen bleiben.
Das heißt, die Weltgesundheitsorganisation ist immer darauf bedacht, einen sehr konstruktiven Austausch mit Ländern zu haben, vor allem in einer Krise, weil sie so darauf angewiesen ist, dass sie Informationen bekommt. Der Vorwurf der Nähe zu den Chinesen hat nur zum Teil damit zu tun, ob die Weltgesundheitsorganisation da jetzt wirklich nah dran war, sondern vielmehr mit dem Großmächtekonflikt zwischen den Amerikanern und den Chinesen, der ja auch noch auf ganz vielen anderen Foren stattfindet.
Die USA waren bislang der größte Beitragszahler der WHO, auch wenn es Zahlungsrückstände gab. Maike Voss von der Stiftung Wissenschaft und Politik meint, der Schritt Washingtons werde sowohl für die Weltgesundheitsorganisation als auch für die USA Nachteile haben.
Langfristig kann es schon dazu kommen, dass die USA sowohl ihre Stimme, ihre Mitgliedschaft in der WHO verliert, als auch die wissenschaftliche Zusammenarbeit weniger wird. Und das hat natürlich Auswirkungen sowohl für alle Länder, wir profitieren ja auch von der Expertise der Amerikaner, allerdings auch für die Amerikaner und das Gesundheitssystem dort, die nicht mehr in der Art und Weise die Zusammenarbeit mit der WHO und mit weltweiten Expertinnen und Experten genießen können.
Eine aktuelle Reaktion der WHO auf die Erklärung des US-Präsidenten steht noch aus. Vor Tagen schon verteidigte sich der WHO-Generaldirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus, er habe die Welt rechtzeitig und eindringlich vor dem Corona-Erreger gewarnt. Seit Beginn der Pandemie hat die WHO Tag und Nacht gearbeitet, um die weltweite Antwort auf allen Ebenen der Organisation zu koordinieren. Andere haben sich bereits geäußert. Auf dem Kurznachrichtendienst Twitter bezeichnete Bundesgesundheitsminister Jens Spahn die von US-Präsident Donald Trump verkündete Entscheidung als einen entscheidenden Rückschlag für die internationale Gesundheitspolitik. Gleichzeitig mahnte der Minister Veränderungen an. Er kündigte an, er wolle dies zu einer der Prioritäten machen, während Deutschlands EU-Ratspräsidentschaft, die am 1. Juli beginnt.
Dietrich Karl Meurer über die Entscheidung von US-Präsident Trump, die Zusammenarbeit mit der WHO einzustellen. Mit der WHO will Trump nicht zusammenarbeiten. Das Prestige eines G7-Gipfels in Washington aber will er sich nicht nehmen lassen, weshalb er alle Staats- und Regierungschefs der G7 eingeladen hat. Angela Merkel aber hat ihm heute abgesagt. Marcel Heberlein.
Merkel gibt Trump einen Korb. Persönlich zu einem Gipfeltreffen anreisen, trotz Corona-Krise? Darauf will sich die Kanzlerin offenbar nicht einlassen. Merkel danke Trump für die Einladung, erklärte ein Sprecher der Bundesregierung. In Anbetracht der Pandemie-Gesamtlage könne sie ihre persönliche Teilnahme aber Stand heute nicht zusagen. Merkel werde die Entwicklung der Pandemie aber weiter im Blick behalten. US-Präsident Trump ist in diesem Jahr Gastgeber für den G7-Gipfel, das Treffen der 7 führenden Industrienationen. Eigentlich sollte es wegen Corona nur eine Videokonferenz geben. Vor gut einer Woche aber verkündete Trump, er denke doch über ein reales Treffen nach. Das wäre ein großartiges Signal der Normalisierung, sagte Trump. Das Treffen soll laut dem US-Präsidenten nun in erster Linie im Weißen Haus in Washington stattfinden. Auch Großbritanniens Premierminister Johnson sprach sich dafür aus. Merkel hatte zunächst offen gelassen, ob sie persönlich teilnimmt oder ob sie sich per Video zuschalten lässt.
Marcel Heberlein berichtete. Datteln 4. Das ist das neue Synonym für die Auseinandersetzung um den richtigen Weg in der Energiewende. Datteln 4, das ist ein nagelneues Steinkohlekraftwerk im Norden des Ruhrgebietes. Heute ist es in den kommerziellen Betrieb gegangen und das, obwohl doch Deutschland aus der Kohleverstromung aussteigen will. Die NRW-Landesregierung sagt, für Datteln 4 gingen ältere Kraftwerke vom Netz, die mehr Emissionen verursacht hätten. Dieses Argument wollen Klimaaktivistinnen und zahlreiche Anwohner nicht gelten lassen. Sie begleiteten den Start des Kraftwerks heute mit Protesten, von denen Andrea Groß berichtet.
Begleitet von Protesten nimmt der Energiekonzern Uniper heute sein umstrittenes Steinkohlekraftwerk offiziell in Betrieb. Es ist ein historischer Tag, da sind sich Uniper und die rund 500 Demonstranten rund um die Anlage herum einig. Damit endet aber auch schon die Gemeinsamkeit. Mit fast 10 Jahren Verspätung geht das Kraftwerk in den kommerziellen Betrieb. Planungsfehler, ein zwischenzeitlich von Gerichten verhängter Baustopp und schließlich technische Pannen während des Probebetriebs haben für diese Verzögerung gesorgt. Uniper wollte sich heute nicht vor Kamera und Mikrofon äußern, lässt aber in einer Stellungnahme wissen:
Die Inbetriebnahme von Datteln 4 ist für unser Unternehmen ein ganz wichtiger Meilenstein und eine großartige Teamleistung, der wir auch intern großen Dank und tiefen Respekt zollen. Alle Kolleginnen und Kollegen, die viele Jahre hart dafür gearbeitet haben, dass das hochmoderne Steinkohlekraftwerk endlich ans Netz gehen kann, können zu Recht sehr stolz sein.
Das Kraftwerk hat eine Leistung von mehr als 1000 Megawatt. Damit kann man fast 3 Millionen Haushalte mit Strom versorgen. Sowohl ökonomisch als auch ökologisch mache der Betrieb von Datteln 4 sehr viel Sinn, führt Uniper weiter aus. Da sind Umweltschützer allerdings anderer Ansicht. Dirk Jansen vom BUND.
Ein Kraftwerk, was netto trotz Abschaltens vieler anderer Kraftwerke zu mehr Emissionen an Kohlendioxid von mindestens 40 Millionen Tonnen führen wird. Ein Kraftwerk, was niemand braucht, was vollkommen überflüssig ist für die Energieversorgung, was hier die gesamte Stadt Datteln mit Schadstoffen überzieht, mit Lärm, mit Feinstaub, mit Quecksilberemissionen in die Gewässer und was obendrein dann auch noch europarechtlich geschützte Naturschutzgebiete schädigt.
Unter den Demonstranten ist auch Franziska Pennekamp. Sie ist in Datteln geboren und aufgewachsen. Als 2007 der Grundstein zum Kraftwerk gelegt worden ist, war sie 12 Jahre alt.
Ich habe das von Anfang an auch über meine Familie begleitet und war vom ersten Tag an schockiert, dass das hier in Datteln möglich sein soll. Und sobald ich dann so alt war, dann auch auf die Straße zu gehen, mit 14, 15 war ich immer dabei und habe auch Proteste mitorganisiert.
Dem Protest der Klimaschützer haben sich auch ehemalige Bergleute angeschlossen. Für sie ist das neue Kraftwerk eine Provokation. Sie haben ihre Arbeitsplätze verloren, als 2018 die letzte Zeche geschlossen wurde. Und nun wird ein neues Steinkohlekraftwerk in Betrieb genommen, das unter anderem mit Kohle aus Russland und Kolumbien befeuert wird. Blutkohle nennt es auch Luisa Neubauer, Sprecherin von Fridays for Future in Deutschland. Die Kohle werde unter menschenrechtlich oftmals fragwürdigen Bedingungen gewonnen, nicht nur aus dem Grund, ist der heutige Tag für sie eine klimapolitische Katastrophe. Und der Protest, das stellt nicht nur sie klar, der ist heute nicht zu Ende.
Wir werden dieses Kraftwerk schon wieder abschalten, das ist klar. Und das werden wir deutlich früher als 2037 machen, das ist auch klar. Das hat keine Legitimation in dieser Welt. Und wir werden dagegen angehen, wir werden uns dagegen wehren und Widerstand leisten. Aber es wäre eben heute die Möglichkeit gewesen, auch seitens der Bundesregierung zu beweisen, dass sie es verstanden haben, was es auf sich hat mit der Verantwortung, mit der Klimakrise, mit dem visionären Handeln.
Die Kohlekommission, die die Bundesregierung eingesetzt hatte, hat empfohlen, das Kraftwerk im nördlichen Ruhrgebiet nicht ans Netz zu nehmen. Die Bundesregierung hat aber anders entschieden.
Proteste gegen den kommerziellen Start des Kohlekraftwerks Datteln 4, Andrea Groß berichtete. In Jerusalem und im Westjordanland kam es in den vergangenen Tagen immer wieder zu Gewalt zwischen Israelis und Palästinensern. Nun haben israelische Polizisten einen Palästinenser in Jerusalem erschossen und der Mann war offenbar geistig behindert und unbewaffnet. Benjamin Hammer berichtet.
Ein arabisch-israelischer Knesset-Abgeordneter spricht von Mord. Mord an einem geistig behinderten Palästinenser. Eine Sichtweise, die die israelische Grenzpolizei zurückweist. Dennoch hat sie eine Untersuchung des Vorfalls eingeleitet. Der 32-jährige Palästinenser soll sich auf dem Weg in seine Förderschule befunden haben. In der Altstadt von Jerusalem wollen israelische Polizisten ein verdächtiges Objekt an dem Mann entdeckt haben. Sie sprachen ihn an, aber der Mann rannte davon. Die Polizisten verfolgten den Palästinenser und erschossen ihn. Eine Waffe fanden sie anschließend nicht. Die Familie des Erschossenen verwies auf die Behinderung des Mannes und geht davon aus, dass er die Anweisungen der Polizei gar nicht verstand. Die israelische Grenzpolizei hat die Altstadt von Jerusalem abgeriegelt, aus Furcht vor Protesten. In Jerusalem und dem besetzten Westjordanland ist es in den vergangenen Tagen immer wieder zu Gewalt gekommen. Gestern versuchte ein Palästinenser vor einer israelischen Siedlung im Westjordanland mit einem Auto in eine Gruppe israelischer Soldaten zu fahren. Der Mann wurde erschossen. Israels Premier Netanyahu will bereits im Juli mit der Annektierung von Teilen des Westjordanlandes beginnen. Vertreter der israelischen Armee warnen, dass dies zu einer Zunahme der Gewalt führen könnte.
Aus Tel Aviv berichtete Benjamin Hörmer. Gleich ist es 18.35 Uhr und damit Zeit für den Sport mit Matthias Friebe. Und es geht natürlich um die Fußball-Bundesliga.
Und wer zu Hause spielt, der hat in der Regel einen Vorteil in der Bundesliga. Das belegen alle Statistiken. Ohne Fans im Stadion scheint sich das aber nicht halten zu lassen. Am vierten Geisterspieltag setzt sich der Trend der letzten Wochen fort. Auch heute Nachmittag wieder 3 Auswärtssiege in 4 Spielen. Eintracht Frankfurt schafft in Wolfsburg einen solchen Auswärtssieg und gewinnt mit 2:1. Michael August.
Jubel bei der schlechtesten Auswärtsmannschaft der Fußball-Bundesliga. Eintracht Frankfurt gewinnt beim VfL Wolfsburg mit 2:1. Und dieser Sieg ein bisschen schmeichelhaft, denn die Wolfsburger waren vor allen Dingen im ersten Durchgang das bessere Team mit den besseren Torchancen. Aber sie haben sich eben auch ein Foul geleistet im eigenen Strafraum. Pongracic an Silva. Silva nahm sich den Ball, verwandelte den Strafstoß zur Pausenführung. Nach dem Seitenwechsel dann das 1:1 der Wolfsburger Kopfballtreffer Mabou nach einem Freistoß von Arnold. Und in der 85. Minute war es Kamada per Flachschuss zum 2:1 für Eintracht Frankfurt.
Einen mindestens ebenso wichtigen Auswärtssieg schafft auch der Tabellenvorletzte Werder Bremen. Die Bremer fügen den krisengeschüttelten Schalkern die nächste Niederlage zu und gewinnen 1:0. Marc Eschweiler.
Das war ein insgesamt verdienter Auswärtssieg von Werder Bremen. Die Mannschaft von Florian Kohfeldt war von Beginn an präsent, aggressiv und auch wacher, vor allem in den Zweikämpfen. Das Tor des Tages erzielte Leonardo Bittencourt in der 32. Minute. Dank freundlicher Mithilfe des Schalkers Todibo, der Innenverteidiger, vertändelte unnötig in Höhe der Mittellinie den Ball. Den abschließenden Konter schloss Bittencourt mit einem wunderschönen Schlenzer in den Winkel zum Siegtreffer für Werder ab. In der zweiten Halbzeit war Schalke nach einer desolaten ersten Halbzeit zwar besser in der Partie, insgesamt vor dem gegnerischen Tor, aber zu harmlos.
Bremen kommt damit näher ran an Fortuna Düsseldorf auf Rang 16. Die Düsseldorfer spielen aktuell bei Bayern München. Nach 6,5 Minuten steht es 0:0. Den einzigen Heimsieg dieses Nachmittags schaffte die Mannschaft der Stunde. Hertha BSC mit Trainer Bruno Labbadia zieht von Sieg zu Sieg, heute 2:0 gegen Augsburg. Guido Ringel.
Starke erste Hälfte der Berliner, belohnt durch den Dilrosun-Treffer in der 24. Minute. Im zweiten Durchgang allerdings stärkere Augsburger, die Lust auf Fußball, vor allem offensiven Fußball, entdeckt hatten endlich und dann auch zu Tormöglichkeiten kamen. Aber den zweiten Treffer erzielte Hertha in der Nachspielzeit. Piontek nach einem Konter. Hertha ließ sich vom FCA im zweiten Durchgang stark nach hinten drängen, blieb aber standhaft und fährt die nächsten Punkte ein. Bruno Labbadia macht's möglich. Hertha gewinnt gegen Augsburg mit 2:0.
Augsburg weiter latent in Abstiegsnot. Das gilt auch für Mainz. Heute 0:1 gegen Hoffenheim. Florian Winkler.
Frust pur beim FSV Mainz 05, Jubel dagegen bei der TSG Hoffenheim, die gut in diese Partie startete. Schon in der 7. Minute mit einer guten Freistoßgelegenheit durch Sko fast in Führung gegangen wäre. Mainz stabilisierte sich danach, hatte auch gute Spielanteile, nutzte diese aber nicht. Davor hatte die TSG erneut die große Möglichkeit per Führung. In der 27. war es Steven Zuber, der einen berechtigten Strafstoß ausführte, aber Müller, der Mainzer Keeper, diesen verhinderte. Kurz vor der Pause war es dann der eingewechselte Elas Bebu nach schöner Vorarbeit von Samaseku mit dem 1:0. Davon erholte sich Mainz auch in der zweiten Halbzeit nicht mehr. Versuchte viel, rannte viel an, aber verpasste auch durch mehrere Möglichkeiten den Ausgleich. Hoffenheim lauerte auf Konter, hatte immer wieder gute Möglichkeiten, auf 2:0 zu erhöhen. Am Ende dieser Sieg, der zweite in Folge für die TSG, absolut verdient.
Im Juli will auch die Formel 1 ihren Betrieb wieder starten. Heute wurde der nächste Schritt getan. Österreich akzeptiert das Gesundheitskonzept für das Rennen in Spielberg Anfang Juni. Andrea Berg.
Der österreichische Gesundheitsminister Rudolf Anschober stimmte dem vorgelegten Sicherheitskonzept zu. Es entspreche den Anforderungen in der Corona-Zeit, erklärte der Grünen-Politiker in einer Pressemitteilung. Das Konzept habe ein hohes Schutzniveau und sei in enger Abstimmung überprüft worden zwischen dem Veranstalter und regionalen und lokalen Gesundheitsbehörden. Das Gesundheitskonzept sieht unter anderem vor, dass sich Piloten und Formel-1-Personal vor der Einreise nach Österreich testen lassen. Auch vor Ort sind Maßnahmen vorgesehen, die eine Verbreitung von Covid-19 verhindern sollen. Zuschauer sind nicht erlaubt. Deswegen gelte die Strecke in Spielberg als Sportstätte und nicht als eine Veranstaltung, die sich nach der Covid-19-Lockerungsverordnung richten müsste. Das Gesundheitsministerium forderte jedoch eine enge Abstimmung des Veranstalters Red Bull mit den Gesundheitsbehörden. Die letzte Entscheidung über die Durchführung liegt bei der Bezirksverwaltungsbehörde vor Ort. Wenn das Grundsätzliche geklärt sei, werde man den beiden Grand Prix jedoch keine Steine in den Weg legen, erklärte der dortige stellvertretende Bezirkshauptmann Peter Plöbst.
Ausführliches vom Sport dann in einer halben Stunde in Sport am Samstag.
Danke, Matthias Friebe. Und das waren die Informationen am Abend. Die Einigung zwischen Lufthansa und EU-Kommission kommentieren wir um 5 nach 7. Ich bin Rainer Brandes und wünsche Ihnen noch einen schönen Samstagabend.